Diese Aufzeichnung darf nicht verkauft werden. Sie wird als kostenloser Dienst zur öffentlichen Bildung von der Living Church of God bereitgestellt. Kopie und Verbreitung nur in der Gesamtheit gestattet. Die Vervielfältigung in Teilen und mit Veränderungen ist untersagt.
Hören Sie nun Regionalpastor Ott King. Guten Tag, liebe Geschwister. Es ist schön, wieder bei Ihnen zu sein in Charlotte. Dr. Meredith hat mich gebeten, ein paar Informationen zu geben über die Situation in England, sowohl in der Kirche als auch in Europa selbst. Ich möchte am Anfang sagen, dass alles, was hier in den USA passiert, sich auf der anderen Seite des Atlantiks widerspiegelt. Wir sind in derselben Situation wirtschaftlich, denn es waren sowohl die englische wie auch die amerikanische Regierung, die diesen sehr offenen Markt geschaffen haben, der zu dieser exzessiven Habgier von den Bankiers geführt hat. Und ich habe mit Herrn Apatin gesprochen und habe ihn gefragt, haben Sie bemerkt, dass kürzlich keine Banken mehr ausgeraubt werden? Das ist wohl deshalb, weil jetzt alle Räuber in der Bank sind. Sie tragen jetzt weite Hemdkragen und sehen sehr professionell aus. Ich glaube also, dass es sehr viel Wut gibt hier in den USA und sicherlich auch in England über die Anzahl der hohen Bonuszahlungen, die immer noch geleistet werden, nachdem die Regierungen Geld in die Banken gepumpt haben. Und diese Männer stellen sich nun hin und sagen, es tut uns sehr leid, aber ich glaube, das sind nur Krokodilstränen. Und es gibt viele Menschen, die darunter leiden, was hier im Moment geschieht. Nun, ich möchte Ihnen etwas sagen. Die menschliche Natur ist etwas, das es auf der ganzen Welt gibt. Und die Bankiers haben kein Monopol für die Habsucht. Alle Menschen leiden darunter zu einem gewissen Grad. Ich möchte auch erwähnen, dass es in der Gemeinde, in den Versammlungsorten, in England und in den Videogruppen, die wir haben, ein gutes Wachstum gibt in letzter Zeit. Ich sollte erwähnen, dass Herr Meekin zu uns gekommen ist und ich glaube, Sie hatten eine Gelegenheit, ihn zu treffen, als er hier war. Und er ist ein sehr großer Zugewinn für die Kirche. Er hat eine wunderbare Persönlichkeit für einen Engländer und er ist fast ein Australier. Wir kommen sehr gut voran und es ist sehr interessant. Im Juni dieses Jahres werden es 40 Jahre sein, dass ich Herrn Meekin kennengelernt habe. Das war am Ambassador College in Bricket Wood in England. Und wir waren in meinem ersten Jahr am College im selben Zimmer untergebracht. Und er war mein Zimmeraufseher. Und jetzt bin ich praktisch zu seinem Aufseher geworden. Wir kommen sehr gut miteinander zurecht. Seine Frau ist tatsächlich im Moment in Washington. Sie ist Amerikanerin und ihrer Mutter geht es nicht besonders gut. Und deswegen hat sie im Moment Zeit mit ihrer Mutter in New Seattle verbracht. Herr Meekin war also alleine zu Hause und er war sehr beschäftigt. Wir haben sehr viel zusammen gearbeitet. Er hat sehr viel Anstrengungen unternommen in Bezug auf den Festort für 2009. Wir hatten den Festort gebucht, wo wir letztes Jahr schon waren und hatten uns entschieden, diesen Festort nochmal zu buchen für dieses Jahr. Und wir dachten, das wäre ein guter Festort. Wir hätten etwa 180 Festbesucher für dieses Jahr, einschließlich etwa 40 oder 50 Besuchern aus den USA und Kanada. Nun, jetzt sieht es so aus, als hätten wir etwa 200 oder 220 Personen, die allein aus Großbritannien und Irland zum Fest kommen. Denn die Kirche ist sehr gewachsen seit dem Laubhüttenfest letztes Jahr. Und manches hat damit zu tun, dass Herr Meekin zu uns gekommen ist. Und deswegen haben manche Leute Fragen gestellt darüber, wo sie hergekommen waren. Und sie haben dann auch Entscheidungen getroffen, unabhängig voneinander und ohne dass Druck ausgeübt wurde von irgendjemandem aus unserer Gemeinde. Und sie haben sich dann entschieden, auch zu uns zu kommen. Nicht nur von einer bestimmten anderen Gruppe, sondern von mehreren anderen Gruppen. Und es ist wirklich sehr erstaunlich, was im Moment geschieht. Und in einem bestimmten Bereich in der Gemeinde in Belfast, Nordirland, haben wir die Anzahl der Geschwister in der Gemeinde sogar mehr als verdoppelt. Und wir suchen jetzt nach einem Ältesten und haben dort einen sehr engagierten Mann, den ich hoffe, dass wir ordinieren können, wenn Dr. Meredith sein Einverständnis dazu gibt. Und wir würden uns sehr wünschen, dass sich alles richtig ergibt, wenn es das ist, was Gott möchte. Wir arbeiten also in dieser Hinsicht. Und auch haben Sie vielleicht etwas gehört aus Swasiland? Wir hatten die erste Taufe in diesem unabhängigen Territorium in Südafrika. Dort kamen etwa 25 Personen zu uns, aus unserer früheren Organisation. Sie hatten unsere Sendung auf einem Fernsehsender gesehen, der unser Programm für gerade einmal 3 Wochen ausgestrahlt hatte. Als dieser Fernsehsender erfahren hatte, dass wir der Dreieinigkeitslehre nicht zustimmen, wurden wir von diesem Fernsehsender wieder herausgeworfen. Und das war nach nur 3 Wochen. Und dennoch geschah es innerhalb dieser 3 Wochen, dass diese eine Frau das Programm gesehen hat und gesagt hatte, das ist es, wo ich sein soll. Und sie rief uns an und bekam einen Besuch von Herr Botha Und im Ergebnis haben wir jetzt etwa 25 oder 26 Personen, die dort mit uns sind. Das ist es also, was geschieht. Und Sie haben vielleicht auch von Simon Mutama gehört, der in Kenia lebt, wo es auch ein ähnliches Wachstum gibt. Wir haben eine Gemeinde, die sich in Tansania entwickelt, möglicherweise auch eine in Uganda, obwohl es vielleicht etwas voreilig ist, diese als neue Gemeinde bekannt zu geben. Ich möchte auch noch ein paar andere Dinge erwähnen. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass ich schon einmal erwähnt habe, als ich das letzte Mal hier war, dass die Königin von England den Vertrag von Lissabon unterzeichnen würde, dass sie ihre königliche Zustimmung im Juli 2008 geben würde. Und genau das ist geschehen. Genau das hat sie getan. Und indem sie das getan hat, hat sie praktisch ihre Souveränität abgegeben in Bezug auf das Vereinigte Königreich. Nun ist es etwas anderes. Es ist nicht so, als wäre sie die Präsidentin. In gewisser Weise hatte sie nicht wirklich eine Wahl. Sie ist zwar der Monarch, aber unter dem britischen System ist sie praktisch dazu verpflichtet, zu unterzeichnen, was die Regierung ihr zum Unterzeichnen vorlegt. Und hätte sie es nicht getan, dann wäre sie nicht die Monarchin gewesen. So einfach ist das. Aber Sie haben auch gehört, was die Iren dazu gesagt haben. Sie haben gesagt, nein, wir werden diesem Vertrag nicht zustimmen. Wir werden keinen Anteil daran haben. Und dann sind die Europäer zurückgekommen und haben gesagt, was haben Sie gesagt? Und die Iren haben gesagt, haben Sie nicht verstanden, was wir gesagt haben? Wir werden nicht daran teilnehmen. Wir haben euch bereits gesagt, dass wir nicht beitreten werden. Und die Europäer sind zurückgekommen und haben gesagt, würden Sie bitte nochmal darüber abstimmen, solange bis Sie die richtige Antwort finden. Und das ist genau, wie das System in Europa funktioniert. Die Europäische Union fährt einfach fort, als wäre alles normal, als wäre der Vertrag von Lissabon bereits unterzeichnet worden, als wäre das nur eine Formalität gewesen. Es ist eine sehr interessante Situation und ist nicht wirklich das, wie wir in Großbritannien und Amerika gewohnt sind, dass die Dinge funktionieren. Das ist etwa das, was ich sagen wollte in Bezug auf unsere Situation. Und ich habe Herr Ames gegenüber gestern erwähnt, wie die Situation in Simbabwe im Moment ist, wo wir im Moment keine aktiven Mitglieder haben in Simbabwe. Wir haben dort ein Ehepaar, das etwas Interesse gezeigt hat. Und es könnte durchaus sein, dass die zu uns kommen. Aber die Situation ist dort so, dass die Cholera sich dort überall ausbreitet. Es gibt sehr wenig Hygiene dort. Und 50% der Bevölkerung von Simbabwe sehen sich einem Hungertod gegenüber. Das ist eine sehr schreckliche Situation. Und das in einem Land, das früher einmal der Brotkorb von Afrika war. Und Herr Mugabe, der Präsident, hat jetzt eine Koalitionsregierung zusammengerufen. Aber diese existiert nur dem Namen nach. Die Dinge entwickeln sich also in diesem Teil der Welt. Und ich werde eine Reise nach Südafrika unternehmen. Das wird etwa nach den Tagen der ungesäuerten Brote sein, wo ich dann nach Kenia reisen werde, für 2 oder 3 Tage. Ich werde nicht viel im Land herumreisen, aber wir werden dort die Jahreshauptversammlung abhalten mit Mr. Mutama, der sich dort um die Angelegenheiten kümmert. Ich würde Ihnen gern noch mehr erzählen. Es gibt so viel, was dort vor sich geht, aber ich möchte natürlich auch eine Predigt geben. In einem kürzlich erschienenen Artikel von Dr. Meredith in der Living Church News mit dem Titel »Was ist tiefe Bekehrung?« Dr. Meredith stellte dort die Frage, was ist der eine Schlüsselbereich im christlichen Leben, der zeigt, ob eine Person tief bekehrt ist oder nicht? Ist es das Einhalten des Sabbats? Ist es Liebe zu zeigen? Ist es eifrig zu sein für das Werk? Während alle diese Früchte wichtig sind, können diese Früchte für sich allein genommen missverstanden oder fehlgeleitet sein. Er schreibt dann weiter, um die Antwort zu finden, betrachten wir sorgfältig eine Anzahl von Lehren in Gottes inspiriertem Wort, und er bezieht sich besonders auf Sprüche 1 und Vers 7, wo es heißt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Toren verachten Weisheit und Zucht. Gott sagt, dass es die Toren sind, die Weisheit verachten. Mit anderen Worten, sie nehmen keine Zurechtweisung an. Und Dr. Meredith zieht im nächsten Paragraphen die Schlussfolgerung mit der folgenden Aussage. Die grundlegende Einstellung der völligen Kapitulation gegenüber Gott, die Fähigkeit zuzugeben und zu bereuen, wenn wir falsch liegen, das ist die Schlüsseleinstellung, von der ich rede. Erinnern Sie sich daran, was Herr Armstrong immer sagte. Das Schwierigste für einen Menschen ist es, zuzugeben, dass sie sich geirrt haben. Und dennoch, lassen Sie mich sagen, wenn Sie Gott erlauben, in Ihrem Leben zu arbeiten, so dass Sie fähig sind, zuzugeben, wenn Sie falsch liegen, dann haben Sie den Schlüssel dazu, eine Türe zu öffnen, für eine völlig neue Lebensweise. Denn das Einzige, was uns davon abhält, zuzugeben, dass wir falsch liegen, sind Stolz, Eitelkeit und Sturheit. Und Gott sagt uns, dass diese Eigenschaften nicht im Einklang stehen können mit Gottes Wahrheit, Gottes Lebensweise und Gottes Wort. Und so dachte ich mir, dass ich dieses Thema aufgreifen würde, das Dr. Mertens in diesem Artikel angesprochen hat, in der Living Church News. Sein Titel war, Was ist tiefe Bekehrung? Und ich möchte heute einen Aspekt davon nehmen, indem ich Ihnen 4 Stufen gebe. 4 Stufen der Bekehrung. 4 unterschiedliche Stufen, die wir durchlaufen müssen, damit wir tiefer bekehrt werden können. Ich möchte einen Punkt aufgreifen, den die meisten von Ihnen kennen. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen die 4 Stufen der Metamorphose. Das heißt, der biologischen Verwandlung von bestimmten Tieren. Wie zum Beispiel eines Schmetterlings oder zum Beispiel einer Libelle oder einer Motte. Ich glaube, die meisten von Ihnen wissen, was diese 4 Stufen sind. Und ich möchte sie nur kurz erwähnen. Ein Schmetterling legt ein Ei und dieses Ei entwickelt sich, bis es aufplatzt und herauskommt eine kleine Raupe. Eine Larve kommt heraus. Es kann zum Beispiel ein Seitenspanner sein. So kommt also die Raupe aus dem Ei heraus. Sie isst und isst und isst, bis zu einem gewissen Punkt, wo es wie eine Uhr im Innern des Körpers ist. Und plötzlich verwandelt sie sich, wie zum Beispiel bei der Seitenspannerraupe, wo sie einen Kokon spinnt und dann in diesem Kokon schläft und sich zu einer Puppe verwandelt. Aus der kleinen Larve wird nun in diesem Kokon eine Puppe. Und während dieser Phase wachsen dieser Puppe Flügel. Das ist eine erstaunliche Entwicklung. Als ich klein war, kannte ich, was wir den Monarchenfalter nennen. Dieser hübsche Falter mit den goldenen und schwarzen Zeichnungen auf den Flügeln. In Australien nennen wir ihn den Wanderer. Und im Sommer waren wir immer unterwegs in den Büschen, um die gestreiften Raupen zu finden und einen Busch mit diesen Raupen heimzubringen, wo wir dann erleben konnten, wie sie diesen Zweig aufaßen und wie es dann schien, dass sie plötzlich über Nacht sich zu einem Kokon verwandelten. Und eines Tages hing dann plötzlich am Vorhang, denn wir hatten sie in unserem Schlafzimmer. Meine Mutter war sehr geduldig mit uns. Eines Tages wachte man also morgens auf und plötzlich fand man diesen grün schimmernden Kokon. Wie viele von Ihnen haben einen solchen Kokon schon gesehen? Okay, ein paar von Ihnen. Sie sind wirklich sehr schön anzusehen und sie hängen einfach da. Und er hängt etwa für eine Woche darum oder 10 Tage und plötzlich verwandelt sich diese helle grüne Farbe in ein Schwarz. Und man dachte, jetzt ist der Kokon verfault. Aber was tatsächlich geschehen ist, war, dass sich innen drin ein Schmetterling entwickelt hatte. Und dann über Nacht, am nächsten Morgen zum Beispiel, konnte man sehen, dass der Kokon aufgeplatzt war und es hing ein Schmetterling am Ast oder am Vorhang und die Flügel waren noch ganz verschrumpelt und klein und während sie trockneten, blähten sie sich auf und wurden hart und schimmerten in den schönen goldenen und schwarzen Farbtönen. Und so entstand der Monarchfalter. Das war wirklich fantastisch anzusehen. Und wir hatten auch Seitenspannerrauben. Wir hatten allerlei solche Insekten. Wir lebten sehr nahe am Strand und wir brachten immer irgendwelche Dinge nach Hause vom Strand. Und wir dachten, dass es nicht anfangen würde zu riechen. Aber natürlich starb es dann und dann fing es an zu riechen. Und meine Mutter sagte dann, schmeiß es fort. Aber diese 4 Stufen in Entwicklung der Metamorphose eines Falters oder einer Libelle oder was immer es sein würde, sind sehr ähnlich zu der Entwicklung, die wir durchleben, wenn wir durch verschiedene Stufen oder Phasen gehen, in unserem geistlichen Wachstum als Christen. Ich möchte also mit Ihnen diese 4 Stufen durchgehen. Viele Menschen sagen zu mir, wissen Sie, ich bin schon bekehrt. Und ich sage dann gerne zu Ihnen, nun, ich für meinen Teil würde es eher so ausdrücken, dass ich bekehrt werde. Und lassen Sie mich Ihnen zeigen, was ich damit meine. Schlagen Sie bitte eine Schriftstelle auf, die Herr Bruce Tyler schon öfters betont hat, als ich in Australien gewesen bin und mit ihm zusammengearbeitet habe. Wissen Sie, oft denken wir an Apostelgeschichte 2, Vers 38, was eine sehr wichtige Schriftstelle in Bezug auf die Bekehrung ist, wo es heißt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das ist sehr wichtig und das ist auch die Formel für die Bekehrung, für Reue und die darauf folgende Taufe. Aber ich möchte, dass Sie besonderen Augenmerk auf Apostelgeschichte 3 und Vers 19 richten. Es heißt hier in Apostelgeschichte 3 und Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, oder werdet bekehrt, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn. Können Sie das sehen? Hier heißt es, so tut nun Buße und bekehrt euch. Bekehrung ist also der Prozess im christlichen Leben, nachdem man Buße getan hat, nachdem man bereut hat und nachdem man getauft wurde. Und ich benutze gerne die Analogie der Ehe. Mr. King und Toby, wie lange ist es her, seit sie geheiratet haben? Etwa 8 Monate. Wissen Sie was? Sie wurden verheiratet an ihrem Hochzeitstag. Stimmt's nicht? Da wurden sie verheiratet. Aber die Ehe wird etwa 40 oder 50 Jahre andauern. Und ebenso verhält es sich mit der Reue. Wir bereuen und dann werden wir getauft. So ist also die Taufe die Zeremonie, die den Prozess der Bekehrung beginnt. Oder die den Prozess der Bekehrung fortsetzt. Ein Christ zu werden ist also sehr ähnlich wie eine Ehe zu führen. Es braucht harte Arbeit, es braucht Zeit, es hat Höhen und Tiefen. Aber Wachstum und Weiterentwicklung ist es, was Gott sehen möchte. Und so ist es also mit uns vor der Taufe, dass wir wie durch eine Art Verlobungszeit gehen, bevor wir getauft werden. Sehr ähnlich wie ein junges Paar, das sich gegenseitig kennenlernt, das sich verliebt ineinander und sie gehen durch diese Phase, wo sie einander sehr lieb haben und sie glaubt, er ist einfach nur wunderbar und er denkt, sie ist einfach nur wunderschön. Aber selbst in dieser Phase gibt es ein paar Knackpunkte mit ein paar schwierigen Zeiten und die beiden erkennen, dass es auch harte Arbeit sein wird. Aber sie sind bereit, diese Verpflichtung einzugehen für ihre Ehe. Und ebenso verhält es sich mit einer Person, die zur Reue kommt, zur Bekehrung kommt. Diese Person verliebt sich sozusagen in Jesus Christus. Wenn man darüber nachdenkt, ist es genau so. Und wir freuen uns darauf, mit Jesus Christus verheiratet zu werden. So gehen wir also durch eine sehr ähnliche Phase. Die erste Phase oder Stufe der Bekehrung also ist ihre Berufung. Ihre Berufung. Diese erste Stufe ist es, wenn wir die Schwächen und Fehler in unserem Leben erkennen und dadurch herausgefordert und auch schockiert werden. Und wir staunen darüber, dass wir seit Jahren so leben konnten, dass wir glauben konnten, dass unser Leben, so wie es ist, für Gott akzeptabel sein würde. Dass wir uns als Christen fühlen konnten und uns selbst gesagt haben, wir hatten bloß ein paar schlechte Angewohnheiten, aber wir glaubten, dass wir im Grunde genommen ziemlich gut dastehen und dass wir für Gott akzeptabel wären. Und offen gesagt gibt es viele Christen, die glauben, sie tun Gott einen großen Gefallen. Haben Sie das jemals bemerkt? Sogar viele christliche Prediger würden sagen, Gott wartet nur darauf, dass sie ihr Herz ihm übergeben. Und im Endeffekt sagen sie, Gott möchte einfach nur, dass sie auf ihn zukommen, um in seiner Familie zu sein. Und sie tun deshalb Gott damit einen großen Gefallen. Lassen Sie mich eines sagen. Gott tut uns einen großen Gefallen damit, dass er uns berufen hat. Wenn wir berufen sind, bekommen wir eine Chance, in seiner Familie zu sein. Aber wir müssen erkennen, wo wir falsch liegen. Wo unsere Wege einfach nicht Gottes Wege sind. Und so kommen wir in der ersten Stufe unserer Bekehrung zu einem tieferen Verständnis dafür, wer und was wir eigentlich sind. Und wir staunen einfach darüber, dass wir erkennen, dass Weihnachten falsch ist, dass der Sonntag nicht der richtige Tag ist, um ihn einzuhalten, und wir müssen aufhören zu rauchen, aufhören zu schwören, aufhören Notlügen zu sagen, und wir beginnen so allmählich zu erkennen, dass unser Leben nicht in Harmonie mit Gott ist. Schlagen wir bitte auf in Hebräer Kapitel 10 und Vers 31. Hier spricht es von den frühen Zeiten unserer Berufung, Hebräer 10 und Vers 31. Dort heißt es, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber das Wort schrecklich hier bedeutet nicht, dass wir uns fürchten müssen, dass wir vor Angst erzittern müssen. Was es bedeutet, ist, dass es eine ehrfurchtgebietende Situation ist. Es ist eine Situation, die einen erstaunen lässt, wenn man in die Hände des lebendigen Gottes fällt. Die Tatsache, dass er so interessiert ist an uns. Vers 32. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. Und ich erinnere mich daran, als wir in die Kirche Gottes gekommen sind, viele von unseren Freunden aus der presbyterianischen Kirche haben uns damals ausgegrenzt. Sie wollten nichts mehr mit uns zu tun haben. Vers 33. Indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen er so erging, ihren Freunden in der Kirche hier. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass er eine bessere und bleibende Habe besitzt. Wir können hier also sehen, dass Paulus von der Zeit sprach, als er zuerst berufen war. Und wir mussten diese Schritte unternehmen, um uns selbst von der Welt abzugrenzen. Wir haben zum ersten Mal damals erlebt, wie wir ausgegrenzt werden von denen, die wir lieben und denen, mit denen wir zusammenarbeiten. Nun, wenn wir zum ersten Mal in solche Situationen kommen, ehrlich gesagt, manche dieser Situationen bringen wir selbst über uns. Ich habe schon öfters mal die Geschichte erzählt, als ich zum ersten Mal eine Predigt gehört habe zum Thema, dass man nicht lachen soll über schmutzige Witze. Und am nächsten Montag, als ich dann wieder in die Schule ging, ich war damals noch in der Schule, da erzählte mir einer meiner Freunde einen schmutzigen Witz. Und ich lachte nicht. Und nicht nur habe ich nicht gelacht, sondern ich habe mich auch von ihm abgewendet. Nun wissen Sie, das war natürlich sehr selbstgerecht. Und natürlich wollte dieser Freund nicht länger mein Freund sein. Manchmal ist es also so, dass es wie in Vers 32 ist, dass wir einen Kampf des Leidens erdulden müssen. Aber zu jener Zeit versuchten wir, andere Leute ebenfalls zu bekehren, und wir machten solche Fehler. Schlagen wir 1. Petrus Kapitel 4 auf. 1. Petrus Kapitel 4. Wissen Sie, das ist auch die Zeit, in der wir die Dinge prüfen. Wir überwinden gerade ein Ding und dann lernen wir plötzlich wieder etwas Neues. Und es ist fast so, wie wenn Sie dann mit dem Prediger sprechen und Sie sagen ihm, ich habe meinem Boss erzählt, dass ich nicht am Sabbat arbeiten kann. Und der Prediger sagt dann, das ist schön, aber sind Sie auch vorbereitet auf das Posaunenfest nächste Woche? Das was? Das Posaunen was? Posaunenfest, das ist am nächsten Donnerstag und Sie müssen sich auch dafür Zeit freinehmen. Oh nein, ich muss einen großen Auftrag erledigen. Wir haben am Donnerstag ein besonderes Manager-Meeting. Nun, ich sage Ihnen nicht, was Sie tun müssen. Oh doch, das tun Sie. Und so gehen Sie also zu Ihrem Boss zurück. Und dann sagen Sie, ich kann auch nicht hier sein am Donnerstag. Und er sagt, oh, das ist kein Problem, wir haben das Meeting sowieso abgesagt. Jemand anderes konnte es nicht schaffen, zu diesem Treffen zu kommen. Wir haben es also auf Montag verlegt. Können Sie am Montag da sein? Ja, das ist kein Problem, natürlich. Und dann gehen Sie zu Gott auf die Knie und danken ihm dafür. Es ist eine erstaunliche Zeit, durch die man da gehen kann, wenn man zu dieser neuen Wahrheit stößt, zu diesem neuen Verständnis kommt. Ich erinnere mich noch an meine ersten Tage der ungesäuerten Brote. An dem ersten Festtag, da erinnere ich mich noch, wo wir in Sydney waren, da brachte jeder etwas zum Essen mit. Und jeder hat also etwas gebracht, das wir zusammen dann essen konnten. Und mein Vater brachte etwas Schinken mit. Und er sagte zu den Leuten dort, hier habe ich etwas Schinken für Sie. Und sie sagten, vielen Dank dafür, und sie schmissen es in den Abfalleimer. Nun, was würden Sie damit tun? Man konnte nichts anderes damit tun. Und so hat mein Vater es gelernt, dass diese Dinge wichtig waren. Und das ist eine Zeit, durch die wir gehen. Und das ist definitiv eine Stufe der Bekehrung. Aber wir haben noch nicht 1. Petrus Kapitel 4 gelesen. 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 1. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Was befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe Wüste unordentliche Treiben? Und sie lästern. All die alten Kumpel, mit denen man einen trinken gegangen ist, die Pokerpartys, zu denen man sich gesellt hat, wo eine Dunstglocke über dem Pokertisch schwebte und auf dem Tisch standen Whiskyflaschen und man spielte Poker und jeder erzählte schmutzige Witze, so war es für viele Menschen früher. Und sie haben diese Dinge hinter sich gelassen, weil das nicht Gottes Wege sind. Und sie haben ihr Leben geändert. Wie ich also gesagt habe, das ist definitiv eine Stufe der Bekehrung. Aber unglücklicherweise ist es nur die erste Stufe. Und manche scheinen sich nie darüber hinaus zu entwickeln. Tatsächlich habe ich bemerkt, und Sie haben vielleicht auch dasselbe schon einmal bemerkt, dass es gewisse Leute gibt, selbst manche Leute, die bereits getauft sind, die niemals über diese erste Stufe hinausgekommen sind. Und sie werden bemerken, dass diese Menschen oft in die Vergangenheit zurückblicken und sich nach dem früheren Leben sehnen. Und sie reden immer davon. Ja, ich erinnere mich daran, wie es war, bevor ich in die Kirche kam. Ich habe immer das und das getan. Und manchmal stellen sie Fragen und sie zweifeln. Und sie stellen immer kritische Fragen. Glauben Sie wirklich daran? Haben Sie jemals gedacht, dass die Kirche sich irren könnte? Wenn Sie so sind, und wenn Sie Menschen kennen, die so sind, dann beten Sie dafür. Und wenn Sie selbst so sind, dann machen Sie sich klar, dass Sie einfach in dieser Stufe sind, dass Sie einfach noch nicht weitergekommen sind in Ihrem Verständnis. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Wir müssen alle durch diese erste Stufe hindurchgehen, in Richtung auf die Bekehrung. Aber wir müssen darüber hinauskommen. Und so ist es also, wenn wir alle durch diese Zeit in unserem Leben gehen. Vielleicht wurde Ihre Ehefrau oder Ihr Ehemann bekehrt und Sie kamen mit in die Gemeinde. Oder vielleicht waren es Ihre Eltern oder jemand anderes. Es war eine Gruppe, die getauft wurde und Sie fragten, ob Sie auch getauft werden konnten. Und das ist es dann, was geschah. Ich weiß nicht, ich möchte niemanden verurteilen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nicht, dass sich jemand schlecht fühlt, denn das ist wirklich eine Stufe, durch die wir alle durchgehen müssen. Aber wir müssen darüber hinauskommen. Wenn wir nicht darüber hinauskommen, dann finden wir uns in dieser Phase, wo wir Schwierigkeiten haben mit Fragen, die uns beschäftigen, und mit Zweifeln. Das ist also eine wichtige Stufe. Gehen wir zu Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5 und Vers 7. Galater Kapitel 5 und Vers 7. Hier war es eine Situation, in der eine ganze Gemeinde zu einem Punkt gelangte, wo sie sich einer Situation gegenüber sahen, wie es in den Vers 4 heißt, wo sie Christus verloren hatten. Ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, das war ihr Problem. Sie wurden legalistisch. Sie fielen aus der Gnade. Und dann heißt es in Vers 6, denn in Christus Jesus gibt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und dann heißt es in Vers 7, ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Was ich also sagen möchte, manchmal können wir eine Situation haben, dass wenn Menschen nicht wirklich fest in der Wahrheit verankert sind, dass jemand kommt und sie ins Wanken bringt, sie destabilisiert. Oder wie es in diesem Fall war, sogar eine ganze Gemeinde. Ich weiß, das klingt ziemlich negativ, wie ich es hier darstelle. Ich möchte nicht, dass es so klingt. Aber wenn wir zur zweiten Stufe der Bekehrung kommen, können Sie genau erkennen, warum es so ist, dass wir über diese erste Stufe der Bekehrung hinauswachsen müssen. Dass wir darüber hinauskommen müssen, nur Dinge zu prüfen, ob sie doktrinär richtig sind, und darüber hinauskommen müssen, mit den Angelegenheiten nur auf dieser Ebene umzugehen. Die zweite Stufe der Bekehrung ist Reue und Glauben. Reue und Glauben. Das sind die zwei wichtigen Vorbedingungen für die Taufe. Schlagen wir Hebräer Kapitel 6 auf. Hebräer Kapitel 6. Wissen Sie, der Apostel Paulus gibt uns in Hebräer 6 sechs verschiedene grundlegende Lehren an. Tatsächlich sagt er zur hebräischen Gemeinde, zu der er hier spricht, Hebräer 6 und Vers 1, darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen, und dann gibt er sechs grundlegende Lehren an, die in diese Kategorie von Reue und Glauben fallen. Beachten Sie, was diese grundlegenden Lehren sind. Umkehr von den toten Werken, Glauben an Gott, die Lehre von der Taufe, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Die ersten beiden also, die vor der Lehre der Taufe kommen, sind Reue bzw. Umkehr von toten Werken und der Glaube an Gott. Und wessen Glaube ist es? Es ist der Glaube von Jesus Christus. So gibt es also manche Leute, wie ich bereits gesagt habe, die die erste Stufe erreichen, aber nicht darüber hinauskommen, weil sie nicht wirkliche Reue erlebt haben und nicht wirklichen Glauben erlebt haben. Und hier ist es, wo wir in der Predigerschaft eine sehr wichtige Rolle spielen. Wenn nämlich eine Person zu früh getauft wird, dann kann es passieren, dass sie nicht das geistliche Fundament aufbauen konnten, auf dem sie wachsen können. Und aus diesem Grund ist es, dass wenn sie zu einem Prediger kommen und sagen, ich möchte gerne getauft werden, und er stellt ein paar Fragen und spricht das Thema mit ihnen durch und am Ende der Taufberatung, wenn sie erwarten, dass er nun sagt, nun, ich werde sie jetzt taufen, und dann sagt er, ich glaube, es ist am besten, wenn sie zurückgehen und ein paar unserer Broschüren lesen, und sie empfehlen vielleicht die Broschüren über den wahren Gott, Beweise und Verheißungen, oder die Bibel, Fakt oder Fiktion. Und der Prediger gibt ihnen vielleicht auch ein paar Anweisungen in Bezug auf Reue und Überwinden. Er gibt ihnen vielleicht auch eine Abfolge von Schritten, die sie unternehmen müssen. Er wird sie fragen, ob sie jeden Tag beten und Gottes Wort studieren. Er wird ihnen einige Fragen stellen. Und wenn er am Ende dieser Fragen dann sagt, was glauben Sie, sind Sie bereit für die Taufe? Ja, natürlich, deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen. Ich möchte getauft werden. John, ich sehe, dass Gott Sie berufen hat, das ist sehr klar, aber ich kann sehen, dass es Ihnen wahrscheinlich sehr nützlich sein wird, wenn Sie zuerst ein tieferes Fundament ausheben, als Sie es im Moment haben. Was sagen Sie, möchten Sie mich jetzt nicht taufen? Nun, ich glaube, es wäre nicht hilfreich für Sie, wenn ich Sie jetzt taufen würde. Ich bin enttäuscht. Ich bin bereit, getauft zu werden. Nun, denken wir darüber nach. Gehen Sie nach Hause, verbringen Sie etwas Zeit damit, zum Beispiel am nächsten Sonntag zu fasten, und bitten Sie Gott, Ihnen zu zeigen, was Sie an sich selbst noch nicht erkennen können. Oh, okay, ich dachte, ich bin bereit für die Taufe. Nun, bitte, John, haben Sie einfach ein bisschen Geduld mit mir. Wir lieben Sie und möchten das Beste für Sie. Und von unserer Erfahrung sagen wir Ihnen nur, dass es gut für Sie sein wird. Und es wird Ihnen sicher nichts entgehen. Sie werden nichts verlieren damit, wenn Sie sich etwas mehr Zeit nehmen für diese Vorbereitung. Für den Prediger ist es eine sehr schwierige Gratwanderung. Für die Prediger ist die Taufberatung nicht einfach. Denn wir können nicht Gedanken lesen. Wir können den Menschen auch nicht sagen, was sie tun sollen. Aber wir können mit Menschen arbeiten, können ihnen Rat geben anhand der Bibel, um ihnen zu helfen, dass sie zu dem Punkt gelangen, dass ihre Taufe auf einem sehr tief gegründeten Fundament basiert, so dass sie auf diesem Fundament aufbauen können, dass dieses Fundament auf Felsen gebaut ist. Oder in einer anderen Analogie, dass der Baum in ein tiefes Loch gesetzt wurde und gut mit Nährstoffen versorgt wird, und aus diesem Grund ist die Taufberatung eine so wichtige Angelegenheit. Und manche Leute, ich sage wieder manche Leute, sagen, sie sind niemals bereit, getauft zu werden. Das ist die andere Seite. Und wir Prediger müssen ihnen auch helfen. Und dann fragen wir, was ist es, was sie glauben, noch tun zu müssen? Oh, ich muss noch so viel überwinden, Herr King. Ich bin so eine schreckliche Person. Und so müssen wir also manche Menschen darin beraten, dass wir ihnen sagen, ich sehe eine gute Einstellung. Gott hat mit ihnen gearbeitet und sie sollten sich überlegen, getauft zu werden. Oh, ich weiß nicht. Okay, nehmen wir uns noch etwas Zeit und überlegen sich das nochmal, und ich denke, Sie wären durchaus bereit, getauft zu werden. Können Sie also sehen, wie schwierig das ist? Aber diese wichtige Stufe der Bekehrung ist es, wo wir wirklich ans Eingemachte gehen. Schauen wir uns ein paar Schriftstellen dazu an. Die nächste, die ich gerne ansehen möchte, ist Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1 und Verse 22 bis 25. Jakobus 1 und Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Nun, ich möchte Ihnen hier ein interessantes Konzept vorstellen. Es heißt, dass wir unser Angesicht im Spiegel betrachten. Die meisten von uns, wenn wir morgens aufstehen, dann sind unsere Haare zerwühlt. Wir haben noch tiefe Augenringe, wir sind noch nicht rasiert und was auch immer, und sie schauen sich im Spiegel an und sagen, das bin nicht ich. Oh doch, der Spiegel lügt nicht. Und nachdem sie sich rasiert haben und geduscht haben, die Haare gekämmt haben und was auch immer sie getan haben, dann sagen sie, jetzt sieht das ein bisschen besser aus. Wissen Sie, was ich sagen möchte? Wenn wir in den Spiegel schauen von Gottes Gesetz, wie es hier in Vers 24 heißt, nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter. Der wird selig sein in seiner Tat. Okay, ich möchte es so ausdrücken. Das ist die Stufe der Bekehrung, wo Dr. Jekyll Mr. Hyde trifft. Wo sie in den Spiegel schauen und wo sie bisher dachten, sie sind ein wirklicher Heiliger, plötzlich schaut der andere Mensch zu ihnen zurück. Und sie können sich selbst erkennen, wie sie wirklich sind. Und das ist eine Zeit, wenn sie der Realität ins Auge blicken. Wenn sie nicht länger vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind. Das ist die Zeit, in der die öffentliche Person die private Person trifft und kennenlernt. Denn Menschen lieben es, sich eine Maske aufzusetzen. Oh, hallo, schön Sie zu sehen. Wie geht's Ihnen? Das ist aber die Zeit, in der sie erkennen, dass sie nicht länger vor Gott verstecken können, wer sie im Privaten sind. Es ist die Zeit, in der sie zu Gott gehen, im Gebet, und sagen, Gott, ich kann nicht lügen, du hast mich erwischt. Du hast mich vollständig erwischt. Und das ist eine sehr schöne Phase, wenn Gott erkennt, dass wir fähig sind, uns zu erkennen und deshalb die Aspekte unseres Lebens, unserer Psyche, unseres Charakters, wo wir diese Aspekte reinigen können und in Harmonie mit Gott bringen können. Und wir tun das, indem wir erkennen, dass wir den alten Menschen begraben müssen, in dem Wassergrab der Taufe. Und dass wir dann aufstehen zu einer neuen Kreatur, geschaffen nach dem Bilde Jesu Christi, sodass Christus sein Leben in uns leben kann. Sodass, wenn wir gute Werke tun, wie wir in der Kurzpredigt gehört haben, wir nicht länger denken, dass es unsere guten Werke sind, sondern wir wissen, dass es die guten Werke Jesu Christi sind, der in uns lebt. Und so gibt es keinen Raum mehr für Eitelkeit und Stolz. Denn sie sagen zu Gott in ihren Gebeten, Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass du mir gezeigt hast, wie ich heute Morgen ausgesehen habe. Und danke dir, Gott, dass du mir deinen Heiligen Geist gegeben hast und die Liebe Jesu Christi, damit ich eine neue Kreatur sein kann, eine neue Person, geschaffen nach deinem Bild, und ich möchte letztlich in deiner Familie geboren sein als Sohn Gottes, mit der vollen Natur Gottes. Und so wird das eine herrliche Angelegenheit. Sie müssen sich nicht länger verteidigen. Sie müssen sich nicht mehr selbst verteidigen gegenüber anderen Menschen. Sie müssen sich nicht mit anderen vergleichen und nicht mit anderen in Wettstreit stehen. Das Leben wird so viel einfacher dadurch. Denn sie werden sehr demütig, sehr real und sie kommen zu dem Punkt, den man bedingungslose Kapitulation nennt. Herr Armstrong sprach davon in seiner Autobiografie. Das ist von Herr Armstrongs Autobiografie, Band 1, Seite 523. Dort sagte er, jeder Bekehrte, den ich jemals getauft habe, hat begonnen nach der Wahrheit zu leben, sobald ich sie ihn gelehrt hatte. Diese Personen waren demütig, belehrbar, haben sich nach Gott gerichtet und sie waren hungrig nach der Wahrheit. Die Erkenntnis Gottes ist etwas, was man solche Menschen lehrt, die bekehrt sind und deren Sinn geöffnet ist durch Gottes Geist. Und wir müssen dann beständig wachsen in dieser Erkenntnis. Reue, so sagte Herr Armstrong, ist die bedingungslose Kapitulation gegenüber Gott und gegenüber Gottes Willen, seinen Geboten und allem, was er gebietet. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen in Bezug auf bedingungslose Kapitulation. Es geschah im August 1945 und es geschah auf einem amerikanischen Kriegsschiff, der USS Missouri, die im Hafen von Tokio in Tokyo Bay vor Anker lag. Dort wurde die Kapitulation der japanischen Streitkräfte unterzeichnet, als sie sich dem amerikanischen General Douglas MacArthur ergaben. Und es ging so. Kurz vor der Kapitulation hatten die Amerikaner ausgerechnet, dass es etwa 1 Million Soldaten das Leben kosten würde, die verloren wären in dem Versuch, die japanischen Inseln zu erobern. Und so entschied sich Präsident Truman, die Atombombe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen. Die japanische Reaktion, nachdem diese beiden Bomben abgeworfen waren, war, dass sie sagten, sie würden sich ergeben. Und sie kommunizierten mit der amerikanischen Regierung durch den Schweizer Botschafter in Washington. Und sie sagten ihm, sie waren bereit, sich zu ergeben. Sie sagten, sie würden alle Land-, Wasser- und Luftstreitkräfte übergeben, alle Kriegsmaterialien und alle Soldaten, aber sie würden weiterhin ihren Kaiser Hirohito verehren. Douglas MacArthur schickte den Japanern über die Schweizer Botschaft folgende Nachricht zurück. Er sagte zu ihnen, es sei denn, dass sie bedingungslos kapitulieren, einschließlich ihrer Verehrung ihres Kaisers, der Verehrung des Kaisers Hirohito als Gott, werden wir ihre Kapitulation nicht annehmen. Und die Japaner dachten darüber nach, und sie kamen zurück, und sie stimmten zu. Und sie machten es zu einem Teil ihrer Kapitulation, dass dieser besondere Glaube, den sie hatten, dass Kaiser Hirohito ein Gott war, Teil der Kapitulation war. Und sie sehen die Parallele zu uns. Unsere bedingungslose Kapitulation erfordert, dass wir uns selbst übergeben, dass wir aufgeben, uns selbst zu verehren, dass wir aufgeben, unsere eigene Identität zu verehren und das, was wir sind. Gott kann nicht erlauben, dass irgendjemand in seiner Familie, in seinem Reich sein wird, der Ideen beherbergt und einen Ehrgeiz hat, der eine Gefahr darstellt für die Regierung und die Familie Gottes. Er hatte bereits ein Wesen, das das getan hat. Und so bedeutet also die völlige Kapitulation, die bedingungslose Kapitulation, dass wenn wir zu Gott kommen in Reue, wir sagen, Gott, ich übergebe dir alles, jeden Aspekt meines Lebens. Nicht nur die schlechten Anteile, sondern auch die guten Anteile. Und ich habe das bereits vorher erwähnt. Die Tatsache, dass wir, wenn wir wirklich bereuen, jeden Aspekt unseres Lebens bereuen. Diese zweite Stufe der Reue also, ist also sehr wichtig. Denn sie bedeutet, dass wir zu einer vollständigen Reue gelangen. Und sie bedeutet, dass wir belehrbar werden. Und wir möchten, dass Gott uns seine Wege zeigt. In seinem Kommentar sagte Dr. Winnell, wenn Sie Ihren Wochenbericht vor sich haben, Dr. Winnell stellte hier die Frage, sind Sie belehrbar? Er sagte, die Schrift offenbart, dass eine der wichtigsten Qualitäten des Charakters, die Gott in einem Christen sucht, in zukünftigen Führern seines Reichs, die ist, dass wir belehrbar sind. Belehrbarkeit ist der Wunsch und die Bereitschaft, zuzuhören und zu lernen. Abraham war belehrbar und hörte auf die Anweisungen Gottes. Und er gibt 1. Mose 12 als Schriftstelle an. Mose war ein sehr fähiger Führer, aber er war ebenfalls demütig und belehrbar. David sagte, lehre mich, o Herr, deine Gesetze. Und Salomo erkannte seine menschlichen Schwächen, als er Gott um Weisheit bat. Sie können also sehen, dass Belehrbarkeit ein wichtiger Aspekt unserer Bekehrung und Reue ist. Das ist wirklich erstaunlich. Wir haben so viele Besuchsanfragen im Moment, dass wir die Personen am Telefon kontaktieren und sie fragen uns dann, wo unsere Gemeinde ist, wo wir uns zur Versammlung treffen. Und dann frage ich sie, wo sie wohnen und sie sagen, oh, wir leben dort und dort. Und ich sage zu ihnen, wir haben keine Gemeinde direkt bei Ihnen vor Ort im Moment. Erzählen Sie mir etwas, warum Sie diese Frage stellen. Sind Sie an unserer Literatur interessiert? Finden Sie sie hilfreich? Oh ja, sie ist sehr gut. Aber ich habe ein Problem. Sie glauben an dies und jenes. Ja, wir tun das. Nun, ich habe meine Bibel studiert und ich glaube, Sie haben damit nicht recht. Nun, es liegt an Ihnen, das zu entscheiden. Wir sind nicht hier, um Ihnen zu sagen, was Sie tun sollen oder was Sie glauben sollen. Alles, was wir tun können, ist die Information bereitzustellen, damit Sie darüber nachdenken können und Entscheidungen treffen können. Okay, ich stimme Ihnen etwa so in 70% oder 80% zu, in dem, was Sie schreiben und was Sie sagen. Aber in 20% oder 30% der Fälle bin ich nicht wirklich sicher. Nun, dann ist mein Rat an Sie, dass Sie auf die Knie gehen und Gott bitten, Ihnen zu zeigen, wer Recht hat. Denn es ist eine Angelegenheit zwischen Ihnen und Gott. Es ist keine Angelegenheit zwischen Ihnen und mir oder Ihnen und der Kirche. Es ist etwas, was Sie entscheiden müssen. Okay, das klingt wie eine gute Idee. Nun, das ist es, was ich getan habe. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, dann habe ich Gott gebeten, es mir zu zeigen. So gehen wir also mit Menschen um. Aber wenn Menschen dann kommen und sagen, ich verstehe das nicht wirklich, aber ich bin bereit zu lernen, ich bin bereit zuzuhören, dann können wir damit arbeiten. Verstehen Sie den Unterschied? Wenn wir also Menschen beraten, am Telefon oder von Angesicht zu Angesicht, da hatte ich vor kurzem, etwa vor 2 Monaten, eine interessante Begegnung. Ich besuchte eine Dame und ich saß in ihrem Wohnzimmer und ihre Tochter war dabei und auch ihre Nachbarin, die beide auch interessiert waren. Und ich sagte, wo sind Sie her? Und sie sagte, ich bin aus dem Iran. Oh, sagte ich. Und ich fragte, bedeutet das, dass Sie vorher eine Muslimin waren? Und sie sagte, ja. Und wir redeten etwas. Und ich merkte, dass sie belehrbar war. Und sie sagte, ich brauche einfach eine Kirche, mit der ich mich treffen kann, hier in Nottingham. Und sie lebte in Nottingham. Und ich sagte zu ihr, ich möchte Ihnen nicht Ihren Namen verraten, aber ich sagte, ich würde liebend gerne etwas für Sie tun. Aber ich sagte auch, wirklich sind wir im Moment sehr dünn gesät in dieser Gegend. Und ich kann im Moment keine Möglichkeit erkennen, wie ich Ihnen helfen kann. Und ich fuhr nach Hause zurück an diesem Abend, und sie muss gebetet haben. Denn mir kam der Gedanke in den Sinn und ich dachte bei mir, wir könnten dort eine Videogruppe haben. Tatsächlich, wenn wir eine Videogruppe dort hätten, dann könnten diese Leute von dort hierher kommen und diese Leute von dort. Oh ja, und dieser könnte auch noch kommen. Und ich schaute auf die Landkarte und ich erkannte, dass wir dort 8 oder 10 Leute haben könnten. Also rief ich sie zurück und ich sagte zu ihr, wir haben in 3 Wochen einen Versammlungssaal gebucht und wir hatten dann unsere erste Sabbatversammlung in Nottingham und hatten 8 Personen, die sich dort trafen. Nicht alle konnten hinkommen, aber diese eine Frau löste es aus, dass wir etwas tun konnten. So kann ich jetzt eine Versammlung am Morgen in Nottingham geben und dann fahre ich 1,5 Stunden weiter nach Cambridge, wo wir auch gerade eine Gemeinde gegründet haben, wo wir 18 Leute haben. Für die 2. Sabbatversammlung. Das sind also schon 26 Personen. Menschen, die ansonsten nicht hätten zusammenkommen können. Und so haben wir nun eine Lücke geschlossen hier direkt in den Midlands von England. Und das alles wegen der Einstellung dieser einen Frau. Weil sie belehrbar war. Wissen Sie, ihre Einstellung war einfach exzellent. Gott möchte also, dass wir diese Einstellung haben. Und beachten Sie Matthäus 18 und Vers 3. Wissen Sie, etwas, was wir nicht sein wollen in unserem christlichen Leben, ist ein geistlicher Teenager. Oder lassen Sie mich genauer sagen, geistlich unverschämte Teenager. Denn nicht alle Teenager sind unverschämt. Wir haben einige exzellente Teenager in der Kirche. Aber Matthäus 18 und Vers 3, beachten Sie, was Christus hier sagt. Er sagte, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, sehen Sie, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Was heißt das? Soll ich jetzt herunterkommen von meinem hohen Thron des Stolzes und der Eitelkeit? Ja. Wir müssen davon herunterkommen und belehrbar sein wie die Kinder. Sonst werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Bekehrung und eine kindliche Einstellung gehen also Hand in Hand. Und wissen Sie, Sie können 30 und 40 Jahre in der Kirche sein, aber Sie dürfen niemals diese kindliche Einstellung verlieren, die Gott möchte, dass wir sie haben. Denken wir also nun ein bisschen tiefer über diese wichtige Stufe der Bekehrung nach. Diese Stufe der Bekehrung ist von entscheidender Bedeutung für den Weg, den wir in unserem Leben einschlagen, damit wir brauchbare Diener in Gottes Reich sein können. Denn so oft haben wir die Grundlage des Egoismus. Ich, meine Bekehrung und meine Mitgliedschaft in der Kirche. Und was kann die Kirche für mich tun? Und so müssen wir tatsächlich zu einer dritten Stufe der Bekehrung kommen. Und diese dritte Stufe der Bekehrung ist eine Gottzentriertheit. Das ist die Stufe, wo wir davon abkommen, immer nur an uns selbst als Nummer 1, als Numero Uno, das ist für unsere spanischen Geschwister, zu denken. Als Nummer 1, dass wir denken, wir sind die wichtigste Person und dass wir dahin gelangen, dass wir gottzentriert sind. Die dritte Stufe der Bekehrung beinhaltet einen aktiven, wachsenden Glauben. Sie drückt sich aus im täglichen Gebet und Bibelstudium und drückt sich aus in Taten der Freundlichkeit, des Dienstes an anderen Denn dieser Christ, ein Christ, der die dritte Stufe der Bekehrung erreicht hat, hat tatsächlich die Art geändert, wie er denkt. Anstatt auf einen Artikel in der Living Church News zu warten oder auf eine gute Predigt am Sabbat zu warten, beginnt diese Person selbsttätig zu werden. Sie erkennt, dass ihre Beziehung mit Gott ist, mit Gott persönlich, und dass sie nicht länger daran denken wollen, was gut für sie und nur für sie ist. Das ist eine sehr wichtige Stufe. Und ich möchte es so ausdrücken. Erinnern Sie sich, als Sie noch in der Schule waren. Und da gab es oft Leichtathletikwettbewerbe. Und es gab immer welche, die gut waren bei den Wettläufen. Manche waren gut beim Hammerwerfen. Manche waren gut beim Weitsprung. Und es gab immer auch jemanden, der gut beim Hochsprung war. Nun, das christliche Leben ist in vieler Hinsicht wie ein Hochsprung. Als ich in der Schule war, war ich nie gut im Hochsprung. Und es hat mir immer missfallen, wenn der Lehrer die Stange höher hing. Oh nein, ich kann darüber nicht springen. Aber es gab immer auch jemanden in der Klasse, der gewillt war, nach Hause zu gehen und der seinen Vater gebeten hat, ihm im Garten eine Hochsprunganlage aufzubauen. Und dort setzten sie die Stange so hoch, wie sie selbst wollten. Und sie entwickelten ihr eigenes Trainingsprogramm, ihre eigenen Methoden, wie sie diesen Hochsprung meistern konnten. Sie erwarteten nicht, dass der Trainer vorbeikam, um ihnen die Stange höher zu stellen. Sie taten es aus eigenem Antrieb. Sie stellten selbst die Erwartung an sich. Und was also bei einer Person geschieht, die gottzentriert ist, für diese Person ist es nicht länger akzeptabel, in der geistlichen Komfortzone zu bleiben, sondern vielmehr kommen sie aus ihrer geistlichen Komfortzone heraus. Sie entscheiden sich, regelmäßig zu fasten, sie entscheiden sich zu überwinden, sie tun ihr Gebet und Bibelstudium, weil sie es lieben, zu beten und die Bibel zu studieren. Und sie suchen nach Gelegenheit in ihrem Leben, wo sie überwinden können. Sie suchen Rat. Und es gab einen Mann, der auf dieser Stufe der Bekehrung die meiste Zeit gelebt hat. Und diese Person war König David. Schauen wir uns Psalm 51 an. Und beachten Sie, wie gottzentriert er in seinem Denken war. Wissen Sie, die Psalmen sind ein vollkommenes Beispiel dafür, für einen Menschen, der wirklich Gott liebte. Psalm 51. Er betete zu Gott und sagte, Psalm 51, Vers 3, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Er richtete sein Gebet an Gott und zeigte, dass Gott seine Messlatte war. Er sagt, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasch mich rein von meiner Missetat und reinig mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und schauen Sie, Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Gott, ich möchte einen Neuanfang. Ich möchte sicher gehen, dass meine Sünden getilgt sind, nicht wegen mir, sondern wegen dir. Er sagt, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Nicht, dass sie sündigte in dem, was sie tat, aber sie war eine Sünderin wie alle anderen auch. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Sehen Sie, er ist gottzentriert. Das ist es, worauf es ankommt. Ich sehe nicht, wie David in diesem oder in irgendeinem Psalm gesagt hätte, O Gott, vergib mir, damit die Menschen wieder gut von mir denken. O Gott, ich möchte von anderen Menschen wieder akzeptiert werden. Nein, es ist alles auf Gott ausgerichtet. Und diese Stufe der Bekehrung bringt uns zu diesem Punkt. Und wie ich bereits gesagt habe, das konfrontiert uns mit unserer Komfortzone. Esther Kapitel 4 und Vers 13. Für Sie, liebe Damen, ist es ein wunderbares Beispiel im Buch Esther. Schlagen Sie bitte auf, Esther Kapitel 4 und Vers 13. Beachten Sie, was Mardochai Esther antwortete. Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Er sagt also, Esther, das ist deine Gelegenheit. Du bist an einem kritischen Punkt in deinem Leben angelangt. Wissen Sie, Sie können wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft Sie in Ihrem Leben an eine Stelle gelangen, wo Sie eine wirkliche Krise erleben, wo Sie eine Entscheidung treffen müssen, ob Sie entweder mit Gott sind oder mit sich selbst, mit Ihren Freunden, mit Ihrer Familie oder anderen Menschen. Es gibt sehr wenige solche Gelegenheiten. Aber wissen Sie, was ich bemerkt habe? Wenn Sie an einen solchen Scheideweg gelangen, dann wissen Sie, dass Sie an einem solchen Punkt sind. Und Sie können nicht ausweichen. Und Sie müssen eine kritische Entscheidung treffen. Und Sie sagen zu sich selbst, ich mache entweder dies und rette mein Einkommen, ich behalte meine Freunde oder was auch immer. Und wenn wir dieser Situation gegenüberstehen, dann müssen wir die richtige Entscheidung treffen. Deswegen sagte Mardochai, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist. Und jetzt lesen Sie Vers 14. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Gott wird sie erretten, Esther. Es liegt an dir, und wenn du den Test nicht bestehst, dann wird es jemand anderes tun. Und es heißt, du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet dann umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Was waren die Zeiten in ihrem Leben, wo sie an einen Punkt gelangt sind und sie erkannten, das ist meine Zeit? Sie können nicht ausweichen. Sie können es nicht hinauszögern. Sie können nicht einfach stehen bleiben. Sie müssen jetzt handeln und sie müssen entschieden handeln, basierend auf Prinzipien und dem Wort Gottes. Und dann tun sie es. Vielleicht werden sie gefragt, etwas zu tun, was sehr schmerzhaft ist. Aber sie tun es, weil es das Richtige ist. Und an diesen Punkt gelangt eine gottzentrierte Person. Wie denken Sie, hat Daniel sich gefühlt, als er hingegangen ist und gebetet hat, in dem Wissen, dass Spione draußen waren, um ihn zu beobachten? Und natürlich haben sie ihn durch das Fenster gesehen und gesagt, aha, jetzt haben wir ihn. Und sie zogen ihn weg, um ihn in den Löwenkäfig zu schmeißen. Was ist mit Schadrach, Meschach und Abednego? Werdet ihr euch vor dem Standbild verbeugen? Nein, das werden wir nicht. Aha. Nun, das bedeutet, ihr geht in den Feuerofen. Und wissen Sie, Sie können viele biblische Beispiele dafür sehen. Für Männer und Frauen, die zu ihren Prinzipien standen. Ich hörte, dass Herr Rod McNair kürzlich eine Predigt gegeben hat über Jeremias, der für 40 Jahre lang treu zu seinen Prinzipien stand. Und er nahm dafür auf sich, bis zum Hals in Schleim zu stecken, weil er ein gottzentrierter Mann war. Wissen Sie, das ist der Punkt, zu dem wir in unserem Leben kommen müssen. Und bitten Sie Gott, uns diese Hilfe zu geben. Manche Leute werden, wie ich gesagt habe, die dritte Stufe im persönlichen Bereich erreichen. Aber immer noch die höchste Stufe der Bekehrung vermeiden, die vierte Stufe der Bekehrung ist. Und was ist das? Sich völlig auf Gott verlassen. Ein völliges Verlassen auf Gott. Ja, eine totale Kapitulation ist ein Ding, und das muss bei unserer Bekehrung geschehen. Aber ein sich völlig verlassen auf Gott, das erreichen nur sehr wenige für alle Zeit. Und tatsächlich gab es bisher nur eine Person, die diese Stufe die gesamte Zeit eingehalten hat. Und wer war das? Jesus Christus, unser Herr und unser Erlöser. Und es war ihm so bewusst, dass er sich auf Gott verlassen konnte, dass wir seine Worte aufgezeichnet bekommen haben. Lassen Sie mich Ihnen diese Worte vorlesen. Gehen wir zu Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5. Jesus Christus war sich so dessen bewusst, dass er Gott brauchte, zu jeder Zeit, dass er Folgendes sagte. Johannes 5 und Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Kann ich diesen ersten Teil noch einmal lesen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Nichts? Meint sie absolut gar nichts? konnte er nicht einmal Messer und Gabel hochheben. Ich weiß nicht einmal, ob sie damals schon Messer und Gabel benutzt haben. Nein, er spricht von geistlichen Dingen. Er hielt sich selbst so eng an die Regierung Gottes, dass er sich ständig dessen bewusst war, wie seine Beziehung zu seinem Vater war. Beachten Sie Vers 30. Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir aus tun. Das ist geistlich gemeint. Wissen Sie, wie viele von uns denken tief, wirklich tief in uns selbst? Nun, Gott wusste, als er mich berufen hat, dass ich wirklich eine starke Persönlichkeit und Geduld habe. Und er konnte diese Geduld gebrauchen. Christus sagte, ich kann nichts von mir aus tun. Und beachten Sie, was es weiter heißt, wenn wir weiterlesen. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Hier ist es. Das ist die vierte Stufe der Bekehrung. Ein sich völlig auf Gott verlassen. Ich kann Ihnen sagen, dass niemand in diesem Raum auf einer Stufe bleibt und wirklich so super geistlich ist, dass sie niemals wieder abgleiten können. Wir haben alle unsere Niederlagen. Wir haben Zeiten, wo wir stark sind und Gott nahe sind. Erinnern Sie sich an Elia? Hier war er und tötete die Propheten von Baal, warf Wasser über den Altar und die Opfergabe, rief Feuer vom Himmel und verbrannte alles, und ein paar Tage später versteckte er sich in einer Höhle und sagte, oh, ich armer Kerl. Wissen Sie, warum er dorthin gegangen ist? Weil Jezebel gesagt hat, ich werde ihn schnappen. Jezebel sagte, ich werde ihn vernichten. Und er verlor seinen ganzen Glauben, seine ganze Zuversicht. Und das ist es, was uns Menschen geschieht. Manchmal sind wir wirklich geistlich stark und wir fasten und beten und überwinden und erzielen tollen Fortschritt. Und dann scheint es, als würden wir alles wieder verlieren. Seien Sie nicht entmutigt, wenn Ihnen das geschieht. Denn Sie haben einen ewigen Vater, der so überzeugt ist, dass Sie es schaffen, dass er in aller Geduld mit Ihnen arbeitet, um Sie wieder zurück zu ihm zu bringen, um Sie wieder aufzurichten, um Sie zu stärken und Ihnen die Hilfe zu geben, die Sie brauchen. Wissen Sie, wenn eine Person diese verschiedenen Stufen erreicht, das Wunderbare und Schöne daran ist, dass sie in einer höheren Stufe bereits gewesen sind und sie wissen, wie man dorthin gelangt. Nämlich durch Gebet, durch Bibelstudium, durch Fasten, durch Reue, durch Belehrbarkeit, dadurch, dass man sich Hilfe und Rat sucht, dadurch, dass wir uns selbst demütigen. Es ist ein wunderbarer Entwicklungsprozess. Es ist erfrischend, unser ganzes Wesen reingewaschen zu bekommen durch das Blut Jesu Christi. Wenn wir zum Passa gelangen, lassen Sie uns die Zeit nutzen, um die Messlatte beim Hochsprung etwas höher zu setzen. Und lassen Sie es uns selbst sein, der die Messlatte höher setzt. Seien wir diejenigen, die den Druck selbst erhöhen, sodass wir unsere Gebete und unser Studium verbessern. Seien wir diejenigen, die unser Leben in die Hand nehmen und dieses Leben dann in die Hände Gottes geben. Seien wir diejenigen, die sich unterordnen und die wir unseren Willen, unseren Sinn Gott übergeben. Und erfreuen wir uns daran, wenn wir das tun, und danken wir Gott dafür, dass er uns berufen hat zu einer ewigen Berufung. Und lassen Sie uns diese Berufung erfüllen in Gottes Reich.